denen, die im Reiche Gottes tätig sind, denen sage ich schlicht und einfach, ich möchte nicht nur euer Bruder in Christus sein, ich möchte euch Freund sein. Ihr wisst, eine Freundschaft ist mehr, denkt an Jonathan und David, denkt an eine ganz echte Freundschaft, die von Gott kommt und zu Gott führt. Und eine solche Freundschaft, die bleibt in allen Lagen, unter allen Umständen. Es kann kommen, was will. Da kann man wirklich ganz aufrichtig sagen, was Gott zusammengefügt hat, das kann der Mensch nicht scheiden. Und wir sind in den Leib Christi hineingetauft worden durch den Heiligen Geist. Und wir sind ein Leib, obwohl viele Glieder. Und da kann man wirklich sagen, das ist eine göttliche Zusammenfügung, durch das Blut des Lammes erlöst, durch das Wort Gottes in dem Wasserbad des Wortes gereinigt und dann durch den Heiligen Geist in den Leib des Herrn hineingetauft zu werden. Es wird unsere Aufgabe sein, in diesen Tagen einige Bibelstellen zu lesen und Gott darum zu bitten, dass er tue, was er noch nicht hat tun können. Und dabei müssen wir immer daran denken, ihm schon von Herzen zu danken für das, was er getan hat. Auf der letzten Rundreise, die wir hatten über Heilbronn, Nürnberg, Salzburg, Zürich, kam mir immer wieder neu der ganz wichtige Gedanke. Nur da, wo Gott begonnen hat, nur da kann er fortfahren, nur da kann er vollenden. Wir müssen sicher sein, dass Gott das gute Werk in uns, in mir und in dir begonnen hat. Und dann müssen wir ihn fortsetzen lassen. Und dann müssen wir ihm gestatten, auch zu vollenden, was er begonnen hat. Den letzten Schliff zu geben, so wie der Amerikaner sagen würde, den Polish zu geben, damit alles auch wirklich stimmt. In wem hat er denn schon begonnen? Amen. Sagt ruhig einmal Amen. Und wer ist davon überzeugt, dass er fortsetzen wird? Und dass er es sogar tut und wir spüren es, wir erleben es. Wer ist auch davon überzeugt, dass er vollenden wird? Bis wann? Schon heute? Ich kann es euch sagen, was geschrieben steht. Bis auf den Tag seiner Zukunft. Halleluja. Halleluja. Preis sei unserem Gott. Das, was heute noch nicht ist, wird sein müssen, weil Gott es so will. Und die Männer Gottes haben die bluterkaufte Schar schon weiß gekleidet, ohne Flecken und ohne Runzel in der Herrlichkeit gesehen. Also wird sie da sein. Und aus Gnaden dürfen wir dazu gehören. Wenn wir als Gläubige uns nicht über die Erlösung freuen und über das, was Gott an uns getan hat, wer soll es dann tun? Ich glaube, Psalm 103 gibt uns da den Gedanken und die Richtung an. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und mit Barmherzigkeit, der dir all deine Schuld vergibt und heilet all deine Gebrechen. Diese Männer haben schon durch den Heiligen Geist das gesehen, was auf uns kommen würde durch die Erlösung, die Jesus Christus, der Sohn Gottes, uns gebracht und geschenkt hat. Wollen wir uns entspannen in der Gegenwart Gottes und einfach den Geist Gottes wirken lassen, nicht nur das Wort hören, sondern im Glauben hören, aufnehmen und wirken lassen durch den Heiligen Geist. Wir glauben daran, dass das Wort nicht leer zurückkommt, sondern immer ausrichtet, wozu Gott es gesandt hat. Ihr wisst, unsere Hauptthemen sind ja die Wiederkunft Jesu Christi, unsere Herausrufung und Zubereitung, überhaupt, was die gesamte Endzeit betrifft. Aber an Tagen wie an diesen müssen wir und wollen wir auf die Stellen in besonderer Weise eingehen, die von der Ausgießung des Heiligen Geistes, von dem Wirken des Heiligen Geistes reden und schreiben, so dass wir doch vor Augen haben, was Gott wirkt. Denn so ist es in Verbindung mit der Gemeinde schon in Sacharja Kapitel 4 gesagt worden, als der Prophet den siebenfachen goldenen Leuchter sah und den Ölbehälter über dem siebenfachen Leuchter und sieben Gießröhren, die das Öl hinuntergeleitet haben, auf jede Lampe kam ein Gießrohr, ein Füllrohr, damit aus dem gesamten Ölbehälter in diesen sieben Gemeindezeitaltern das Öl des Geistes herabfließe und die Belehrung und Offenbarung und die Salbung des Heiligen Geistes in jedem Gemeindezeitalter den wahrhaft Gläubigen zuteil wird. Ich weiß, dass darüber unterschiedliche Meinungen bestehen. Genauso weiß ich, dass wir an dieser Stätte an gar keiner Meinung interessiert sind. Wir wollen wissen, was die Schrift über ein Thema sagt, und so wollen wir schriftgemäß glauben und schriftgemäß erleben. Wenn die Bibel über Bekehrung spricht, dann kann man nicht sagen, in dem Zeitalter war die Bekehrung so und so und dann so und so und später auch mal wieder ganz anders. Das geht nicht. Bekehrung ist Bekehrung. Wenn die Bibel über die Wiedergeburt spricht, dann kann man auch nicht sagen, ja, in dem ersten Zeitalter, wo alles noch gut und schön war, da war sie so und so. Aber später, als die dunklen Zeiten kamen, dann war sie so und so. Das stimmt nicht. Bekehrung war immer Bekehrung. Und Wiedergeburt war immer Wiedergeburt. Glaubt ihr das? Ich glaube es von ganzem Herzen. Ungeachtet des Zustandes, des Allgemeinzustandes. Wer Gott erlebte, der erlebte Gott. Stimmt's? Ob es viele oder wenige waren. Genauso ist es mit der Geistestaufe. Man kann nicht sagen, ja, früher war die Geistestaufe so und so. Aber heute ist sie so und so. Nein, Geistestaufe ist Geistestaufe. Amen. Gestern, heute und morgen, bis der Herr kommt. Amen. 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 Anders geht es nicht und anders wollen wir es nicht. Habt ihr das gut verstanden? Habt ihr innere Zustimmung dazu? Die müssen wir haben. Wir müssen Gott Recht geben. Wenn wir Gott nicht Recht geben, bleiben wir auf dem Trockenen sitzen und können es eventuell miterleben, dass Leute vor uns und hinter uns, rechts und links gesegnet werden. Und wir spüren es an uns selber nicht. Bitte, lasst uns mit jedem Worte mitgehen, und Ja dazu sagen. Erst dann glauben wir ja, wie die Schrift gesagt hat. Und erst dann können Ströme lebendigen Wassers von unseren Leibern fließen, wenn der Strom sich über uns ergießt, wenn die Quelle in uns aufbricht, von der unser Herr gesprochen hat. Seid ihr damit einverstanden?
Amen.
Doch, Bekehrung war immer schon Bekehrung und ist heute Bekehrung. Wiedergeburt, wenn es eine war, dann war es ein Leben aus Gott, das dem gläubig gewordenen zuteil wurde, und man konnte immer wieder sagen, siehe, es ist alles neu geworden. Das Alte ist vergangen. Genauso sei es noch einmal hervorgehoben, ist es mit der Geistestaufe. Und vielleicht soll auch diese Bemerkung noch dazu dienen, dass uns wirklich gründlich geholfen werde. Selbst in den Tagen, als nur Rechtfertigung gepredigt wurde, sind Menschen geistgetauft worden, sind Menschen wiedergeboren worden. Und ich bitte, dass keiner mir sagt, ach, in den Zeiten, ja, wer ist denn da selig geworden? Wer von euch kennt Offenbarung 2 und 3? Kennt ihr sie? Kennt ihr die Schrift? In jedem Sendschreiben wird von dem Boten der Gemeinde berichtet. Stimmt's? In jedem Sendschreiben erging die Botschaft an die Gesamtgemeinde. Und in jedem Sendschreiben steht am Ende das Gleiche. Wer da überwindet?
Amen.
Amen? Natürlich waren die Erkenntnisse unterschiedlich und auch die Verkündigung. John Wesley ging wesentlich weiter, als Martin Luther gehen konnte. Aber, wie schon gesagt, wer zu Gott kam oder heute kommt, sich wirklich bekehrt und Gott erlebt, dann muss das biblische Muster gelten. Nicht die Teilverkündigung, sondern das ganze Erlebnis, das Menschen mit Gott gemacht haben, jetzt mit ihm machen und bis ans Ende machen werden. Worauf wir natürlich noch warten, ist die letzte Runde. Aber wir können heute alle geistgetauft werden, ohne Ausnahme. Niemand kann mir aus der Bibel zeigen, dass ein Warten außer den 10 Tagen noch irgendeinem einzigen befohlen wurde. Als die Apostel aus Jerusalem nach Samarien gerufen wurden, hat keiner gesagt, wir haben 10 Tage gewartet, nun wartet auch ihr. Nein, sie kamen, sie beteten und es geschah. Und es geschah. Bruder Russ hat das Wort aus Apostelgeschichte 10 schon zitiert. Petrus war ja erst mitten in der Predigt, aber schon beim Kern, nämlich bei Jesus Christus, der gekreuzigt und am 3. Tage auferstanden war. Ihr kennt ja alle die kurz gefasste Predigt dort. Und es steht, während er noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten. Es gab nur eine Wartezeit und die musste sein, denn der Heilige Geist konnte ja nicht eher fallen, bis der Herr aufgefahren und bis die Zeit erfüllt ward, nämlich bis der 50. Tag wirklich da gewesen ist oder gekommen wäre. Wir haben ja im Alten Testament die verschiedenen Feste, und so war auch das Pfingstfest schon dort ein besonderes Fest. Und so sehen wir es übertragen auf das Neue Testament. Seid ihr alle damit einverstanden, dass eine Geistestaufe im 20. Jahrhundert genauso sein muss wie sie im ersten Jahrhundert des christlichen Zeitalters war? Das Amen von ganz links kam kräftig, obwohl nur eine kleinere Gruppe, und von hier kam es nicht so kräftig, und dann wieder von dort. Ihr Lieben, dies ist die Zeit, in der Gott uns in Übereinstimmung mit jedem Worte bringen möchte. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein und nicht von einigen Worten, die ins Konzept passen. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes gekommen ist. Von jedem Wort. Und wir dürfen sagen, Herr, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Amen. Noch heute gilt, was Johannes damals sagte, ich taufe euch nur mit Wasser zur Buße. Der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Amen. Öl allein genügt nicht, das muss auch angezündet werden. Feuer gehört dazu. Und deshalb auch die feurigen Zungen am Pfingsttage, damit in Erfüllung gehe, was unser Herr gesagt hat. Ich bin gekommen, ein Feuer auf Erden anzuzünden. Was wollte ich lieber? Es brennete schon. Möge er neu ein Feuer in uns allen anzünden. Amen. Heiliges Feuer Gottes, auf heiliges Öl Gottes gegossen. Das gibt etwas sehr Schönes. Wollen wir das alle? Er ist wirklich derselbe, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Noch kurz dieser Gedanke, weil ich ja viel herumkomme, weiß ich's. Es wird einfach immer wieder gesagt, wer die Botschaft glaubt, der hat schon alles empfangen. Ihr Lieben, ich möcht's noch einmal sagen und betonen. Botschaft ist Botschaft. Aber dein persönliches Erlebnis mit Gott ist ein persönliches Erlebnis des Heils, das du unbedingt machen musst. Das geht nicht anders. Und dann die Botschaft glauben, das ist etwas Herrliches. Oder die Botschaft glauben und dann das Erlebnis mit Gott machen. Das eine ersetzt nicht das andere. Das eine gehört zum anderen und verbindet miteinander. Und nur so kommen wir zum Ziele. Wenn wir in der Weise glauben, wie Gott es uns in seinem Worte aus Gnaden gesagt hat. Ich bin froh darüber, dass Gott unsere Herzen eingestimmt hat, wie man ein Instrument stimmt. Da kann nicht ein Instrument nach vielen anderen gestimmt werden. Da muss der Dirigent her, da muss jemand her, der genau weiß, wie gestimmt wird. Und was sagte Bruder Brenne? Der Dirigent muss nach Noten dirigieren. Es muss nach Noten gespielt werden. Hier haben wir die Noten. Hier haben wir die Noten. Wenn wir hier nachspielen, ja, dann kommt himmlische Musik. Dann hören wir Engelgesang. Dann wird sich Gott verherrlichen können. Sind alle Saiten gestimmt? Stimmt alles überein? Möge der Herr, der große Meister, uns alles stimmen, wirklich stimmen, bis es alles stimmt und kein Misston noch irgendwo zu hören ist, sondern der Herr Großes und Herrliches unter seinem Volke getan haben könnte. Seid ihr damit einverstanden? Ein junger Bruder, der heute hier in unserer Mitte sitzt, hat mich aufgesucht und er sagte mir einige Dinge, die mir sehr zu Herzen gegangen sind. In etwa, ich gebe es in meinen Worten wieder, weil er mir ja aus dem Herzen sprach. Aber ihm lag es wirklich daran, nicht nur zu kommen und das Wort zu hören und die herrlichen Dinge, die Gott offenbart hat, sondern bereit zu sein, wenn der Herr kommt, dass Öl in der Lampe ist und Öl im Krug ist. Amen. Öl im Krug ist. Er wollte dabei sein, wenn der Herr als Bräutigam kommt, um die Seinen heimzuholen. Ich möchte auch dabei sein. Amen. Ich möchte eine brennende Lampe haben und dann noch den Krug mit Öl, um nachzufüllen. Denn da gibt's ja diese beiden Bibelstellen vom Verziehen. Vom Verziehen. In Matthäus 25 meinte man, der Herr verzieht mit seinem Kommen. Und genauso steht's, vielleicht lese ich's, weil es ja Bezug nimmt auf die Heilige Schrift. In Matthäus 25 steht es, ja, in den ersten Versen müsste es sein. Matthäus 25 von Vers 1. Alsdann wird das Himmelreich 10 Jungfrauen gleichen, die sich mit ihren Lampen in der Hand zur Einholung des Bräutigams aufmachten. 5 von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen wohl ihre Lampen, nahmen aber kein Öl mit. Die Klugen dagegen nahmen außer ihren Lampen auch noch Öl in den Gefäßen mit sich. Jawohl, jetzt kommt der Vers. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle müde und schliefen ein. Hier haben wir das Wort, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ. Das heißt, man hat schon mit seinem Kommen gerechnet, dann aber den Eindruck gehabt, er lässt noch auf sich warten, er kommt noch nicht, er verzieht noch. Und sogar diejenigen, die dem Bräutigam entgegengingen, wurden lau und träge und schliefen ein. Dann kam das Geschrei um Mitternacht. Da gibt's zwei Fassungen in den Übersetzungen. Die eine sagt, der Bräutigam kommt im Imperativ. Und die andere sagt, der Bräutigam ist da. Uns ist das gleich, was da geschrieben steht oder gesagt wurde. In jedem Fall steht geschrieben, und sie machten sich auf. Sie machten sich auf. Das Wort im Petrusbrief kennen wir auch alle. 2. Petrus, Kapitel 3, da wird uns ebenfalls von dem Verziehen gesagt. Ich bin eigentlich auf diese Stellen gar nicht vorbereitet. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 8 und 9. Ferner dürft ihr dies eine nicht unbeachtet lassen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr ist mit der Verheißung nicht säumig, wie manche Leute eine Säumigkeit sehen, sondern er übt Langmut gegen euch, weil er nicht will, dass einige verloren gehen, sondern dass alle zur Buße gelangen. Amen. Auch dieses Wort ist ein sehr wichtiges in Verbindung mit uns allen und mit denen, die uns auf dem Herzen liegen, die wir bei Gott sehen möchten. Und es gibt keinen Gläubigen, der nicht Angehörige oder sonst andere auf dem Herzen hat, für die er betet, die er gerne im Himmel wiedersehen möchte. Und ich glaube, dass dieses Wort uns darüber Aufschluss gibt. Der Herr säumt nicht mit der Erfüllung der Verheißung. Er wartet nur, bis die Letzten gerufen und hineinkommen, gemäß Römer Kapitel 11 von Vers 25. Und dann schließt sich die Tür und das Heil geht dann wieder zu den Juden, von denen es gekommen ist. Denn so steht geschrieben, das Heil kommt von den Juden. Die Juden bekamen es zuerst, dann kam es von ihnen zu uns. Und wenn die Gemeinde vollendet ist, wird das Heil von uns wieder zu den Juden gehen und sie werden den Herrn als ihren Messias erkennen. Alles geht im Reiche Gottes genau nach dem göttlichen Plan. Und ich weiß, was ich und manche von uns schon hin und wieder gedacht haben, dass in der politischen Welt, in der religiösen Welt, in der Wirtschaft, in allem sehen wir, dass sich biblische Prophetie in einer Geschwindigkeit erfüllt, die manchen tatsächlich zu schnell vorkommt. Und ihr wisst, es gibt ja Leute, das habe ich einmal erlebt, da hatte ich Brüder aus Amerika im Auto, speziell diesen Riesen aus Texas. Und als wir von Paris nach Brüssel unterwegs waren, ich fuhr damals etwa 120, 130 mehr, ja in keinem Fall. Wir hatten noch einige Diesel unter uns. Und urplötzlich wird der ganze Konvoi angehalten und dieser Mann aus Texas steigt aus auf dem Parkplatz und weht mit beiden Händen und sagt, ich fahre nicht mehr mit. Diese Geschwindigkeit ist unerträglich. Die Räder berühren den Boden ja nicht mehr. Und ich dachte bei mir, erstmal schaute ich ihn an, etwas so groß, halben Kopf größer als ich und dann so viel Furcht in den Kniegelenken. Und er meinte dann aber doch, nachdem ich ihn beruhigt hatte, ich bin noch nicht bereit, in die Herrlichkeit zu gehen. Ihm war das noch nicht ganz recht. Ich habe das eben nur erwähnt, um ein bisschen Humor in die Sache hineinzubringen. Manchen Leuten geht es zu schnell. Die Geschwindigkeit ist ihnen nicht ganz angepasst. Nun, auch diese Bemerkung bitte ich von all unseren geliebten Nachbarn recht zu verstehen. Bislang haben wir noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung im Lande. Die kommt erst nach unserer Vereinigung. Aber wie dem auch alles so sei, mögen wir doch noch einige Bibelstellen lesen. Mir ist es sehr ernst. Auch wenn ich solche Dinge jetzt hier heute in das Ganze hineingetan habe, mir ist es ein heiliger Ernst. Die Frage, die ja noch nicht beantwortet war, ist doch diese. Warum geht es mit uns, mit der Gemeinde, so langsam? Und unser Bruder, ich möchte ihn nicht nennen, auch das Land nicht, aber er sagte, ich hätte mit mehr gerechnet, als ich nach Krefeld kam. Jawohl, ich auch. Ich hätte mit mehr gerechnet. Und ich rechne heute noch mit mehr. Und Gott hat mehr. Und er wird noch Großes tun. Hier geht es nämlich nicht darum, dass irgendein Mensch etwas tut, sondern dass wir diese Zeit auskaufen, um den Völkern und Sprachen und speziell dem Volke Gottes in allen Sprachen und Nationen die göttliche Botschaft bringen, damit die Herausrufung und die Vollendung überhaupt stattfinden kann. Denn das ist ja der erste Schritt und man kann die anderen ja nicht vor den ersten setzen. Lesen wir aus dem Johannesevangelium, dem 16. Kapitel, ein wenig darüber, was der Herr angekündigt hat, was geschehen würde, wenn der Geist Gottes ausgegossen werden würde. Johannes Evangelium, Kapitel 16, Vers 4 und dann noch einige Verse weiter. Aber ich habe euch dies gesagt, damit, wenn die Stunde der Erfüllung kommt, ihr daran gedenkt, dass ich es euch gesagt habe. Hierbei können wir kurz stehen bleiben. Der Herr hat vieles gesagt. In der Stunde der Erfüllung der Schrift fallen uns all die Bibelstellen ein. Und wir sind Gott dankbar dafür, dass wir auch in dieser Generation die richtigen Bibelstellen zum richtigen Zeitpunkt für den richtigen Zusammenhang immer wieder neu gefunden haben. Stimmt's oder nicht? Amen. Viele Dinge haben wir im Voraus doch gar nicht gewusst. Als aber die Schrift erfüllt ward, haben wir es bestätigt gefunden. Amen. Und Gott dafür von ganzem Herzen danken können. Amen. Wie damals unser Herr es ja auch getan hat. Er las aus dem Propheten Jesaja Kapitel 61 und sagte dann in Lukas 4, heute ist diese Schrift vor euren Augen oder vor euch erfüllt worden. Wir leben mitten in der Schrifterfüllung, die ja auf allen Gebieten in Erfüllung geht. Und wir können damit rechnen, dass die Wiederkunft des Herrn bald, wirklich bald sein wird. Manchmal habe ich schon das Wort, das ja nur nach meiner Kenntnis einmal in der Bibel steht, das aramäische Wort Maranatha. Ob es bedeutet, der Herr kommt, oder die genaue Formulierung ist manchmal auch ein ganz wenig unterschiedlich. Aber eins wissen wir, es soll aussagen, der Herr kommt. Und wir glauben, dass er bald kommt. Amen. Und sollten wir jetzt in diesem Abschnitt leben, wo wir den Eindruck haben, dass er verzieht. Ja, manchmal meinen wir ja, wie viele haben schon in den 70er Jahren damit gerechnet, dass der Herr kommt. Und dann fängt man neu an zu rechnen. Und siehe, noch ist es nicht geschehen. Und es könnte wirklich sein, dass der eine und andere innerlich sagt, ja, dann kommt mein Herr sicher noch lange nicht. Freunde, Brüder und Schwestern, auch die Zeit des Verziehens wird ihr Ende haben. Auch die Zeit der Langmut wird ihr Ende haben, sofern die Letzten gerufen und hineingekommen sind. Wenn es heute Abend wäre, dann schließt sich heute Abend die Tür für immer. Amen. An dem Tage, an dem der Letzte gerufen wird, der selig werden soll, geht die Tür zu. Amen. Dann geht die Tür zu. Und wer dann drinnen ist, ist drinnen. Wer draußen ist, bleibt draußen für immer. Und da gibt es eine Schriftstelle, die auch im Matthäus-Evangelium ist, beschrieben oder bezugnehmend auf die Tage Noahs. Und sie erkannten es nicht oder sie begriffen es nicht, bis zu dem Tage, als Noah in die Arche eingegangen war. Ich habe die Stelle eben nicht so zur Hand, doch sie ist hier. Matthäus Kapitel 24, Vers 39. Und wie sie nichts merkten, es ging ja vieles vor sich. Der Prophet brachte die Botschaft, aber sie merkten nicht, worum es geht. Sie schüttelten den Kopf und gingen ihres Weges. Und dachten bei sich selber, wir kennen ihn ja, wir kennen seine Familie. Was ist jetzt mit ihm? Sie erkannten nicht, sie merkten nicht, worum es damals ging. Und wenn hier unser Herr, speziell in Matthäus 24, spricht er ja von verschiedenen Dingen, von Erdbeben, von Hungersnöten, von teuren Zeiten, von Kriegen, von Kriegsgeschrei, von falschen Propheten. Er spricht ja von vielem hier. Und dann sogar von der großen Drangsal, vom Feigenbaum, der saftig werden würde, und davon, dass es so sein wird, wie es war in den Tagen Noahs und so weiter. Und dann kommt er zu dem Ausspruch, und wie sie nichts merkten, es wird Menschen in unserer Generation geben, die es nicht merken, die nicht begreifen, worum es jetzt geht. Und auch da ist mahnend das Wort angebracht. Nicht nur Teilwahrheiten, die uns kostbar sind, sondern die volle Wahrheit, das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift, einbegriffen alle Verheißungen, die Gott für unsere Tage in seinem Worte gegeben hat. Und das endet nicht mit ein paar kostbaren Lehren über die Gottheit und über die Taufe, über das Abendmahl und vielleicht noch ein paar Lehren. Nein, heute muss der ganze Ratschluss Gottes verkündigt werden. Die Gottheit muss richtig gepredigt werden. Es muss richtig getauft werden. Das Abendmahl muss richtig gefeiert werden. Alles muss in den rechten Stand gebracht werden. Genauso müssen wir Acht geben, in welch einer Weise sich auch all die anderen Verheißungen erfüllen und auch die verborgenen Dinge, die durch den prophetischen Dienst geoffenbart wurden, sie gehören einfach dazu. Und wir sind dem Herrn dankbar, dass wir nicht in den Tagen der Reformation leben, wo die Erkenntnis da ist, sondern in den Tagen der Offenbarung, wenn der Menschensohn sich offenbart, so wie es war in den Tagen Noahs, in den Tagen Sodoms, so wird es wann sein, wenn der Menschensohn sich offenbart. Haben wir überhaupt begriffen, in welch einer Weise der Menschensohn sich offenbart hat in unserer Generation? Man kann über die Dinge sprechen und philosophieren. Und ich möchte die Prediger auf einem Haufen sehen, die schon darüber gepredigt haben, in den Tagen, wenn der Menschensohn sich offenbart. Da wird es sein wie in den Tagen Noahs. Und siehe da, es ist heute, wie es war in den Tagen Noahs. Und der Menschensohn hat sich offenbart. Und sie haben es nicht erkannt. Sie haben es nicht gemerkt, worum es geht. Es ist einfach, über jede Bibelstelle zu sprechen oder zu predigen. Etwas schwieriger ist es, diese Bibelstelle durch Offenbarung von Gott beleuchtet zu bekommen und dann biblisch einzuordnen und ein Teil dessen zu werden, was Gott jetzt tut. Wie freuen wir uns über all die Korrekturen, über die lehrmäßigen Korrekturen. Wir haben sie dankbar angenommen. Doch so steht's geschrieben, dass es sein wird, in den Tagen, wenn der Menschensohn sie offenbart. Vielleicht muss ich sogar lesen, nach meiner Erinnerung müsste es in Lukas 17 stehen. Da ist ungefähr der gleiche Text wie in Matthäus 24. Lukas Kapitel 17, Vers 30. Lukas 17, Vers 30. Ebenso wird es auch an dem Tage sein, an welchem der Menschensohn sich offenbart. Halleluja, preis sei Gott dem Herrn. Wer nun den Text vorher liest, wie sie bauten und pflanzen und wie alles gemacht wurde, bis der Untergang kam oder bis das Feuer fiel, vorher merkten sie ja nichts. Es war ja nichts nass, es brannte auch nichts. Es hatte bis dahin ja noch nicht geregnet. Woher sollte der Regen kommen? Die Leute waren sich ihrer Sache sicher. Sie merkten es nicht. Und das wird uns als Warnung für diese Tage aus jener Zeit gegeben. Haben wir es gemerkt, was Gott durch den prophetischen Dienst überhaupt getan hat? Dass es nicht ein Mensch war, sondern der Herr des Himmels, der sich offenbart hat, um Gehör zu finden unter seinem Volke. Was wurde damals gesagt? Wie Mose zwei Zeichen bekommen hat. Und dann kam es. Wenn sie nicht auf die Stimme des ersten Zeichen hören, dann werden sie auf die Stimme des zweiten Zeichen hören. Was war's? Es war nicht nur ein Zeichen. Es war eine Stimme, die durch dieses Zeichen sprach. Haben wir das begriffen? Wenn sie nicht auf die Stimme des Ersten hören, nicht wenn sie nicht das erste Zeichen bemerken, sondern wenn sie nicht auf die Stimme, ich weiß nicht, ob ich das jetzt finden werde, Bruder Russ, du kannst mir helfen, denn diese Worte sind sehr, sehr wichtig, dass wir sie begreifen, speziell für unsere Tage. Es müsste immer noch in 2. Mose im 4. Kapitel stehen. Ich will es eben selber schnell nachsehen, aber das ist wirklich sehr, sehr wichtig. 2. Mose, Kapitel 4, Vers 8, jawohl. Wenn sie dir also nicht glauben und sich von dem ersten Zeichen nicht überzeugen lassen, so werden sie doch das zweite Zeichen auf das zweite Zeichen hin glauben. Es geht mir darum, wo der Begriff Stimme steht. Habt ihr es gefunden? Oder ist es woanders? In jedem Fall, es kommt darauf an, dass wir nicht nur etwas sehen, sondern hören, Acht geben auf das, was gesagt wird. Und dieses Wort ist besonders wichtig, wie wir es gelesen haben in Matthäus 24 und Lukas 17 und anderen Stellen. Ich sage noch einmal und frage zugleich, wie viele Prediger haben diese Bibelstellen schon benutzt? Ich weiß nicht, ob sie in diesen Raum passen würden, hineinpassen würden. Es gibt doch keinen, der Predigt, der diese Stelle nicht in die Predigt mit einbezieht. Es nützt gar nichts. Wenn man predigt, wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein. Und wie es war in den Tagen Sodom, so wird es sein. Dann hören sie auf. Ja, wann wird es so sein? Schon vor 1000 Jahren? Oder unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu Christi, wenn der Menschensohn sich offenbart? Was war er als Menschensohn? Er war Prophet als Menschensohn. Damals haben sie ihm nicht geglaubt. Im Gegenteil, sie haben gesagt, du hast den Beelzebub und so weiter. Und der Herr sagte, alle Sünde wird dem Menschen vergeben, nur nicht die Sünde, wieder den Heiligen Geist. Und in diesen Tagen ist genau das Gleiche geschehen. Bruder Branham war doch nur ein Mensch, wie du und ich, wie wir es sind. Er hat sich nichts geben und nehmen können. Aber so viel dürfen wir sagen. Selbst die übernatürliche Wolke müsste für alle, die Verstand haben, ein solch göttlicher Beweis sein, dass ihre Schuhe ausziehen würden und sagen, Herr, du hast geredet, du hast gewirkt. Ich bin bereit zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. In den Tagen Moses hatten sie keinen Fotoapparat. Man konnte die Wolken und Feuersäule nicht aufnehmen. In den Tagen, als die Wolke auf den Verklärungsberg herabkam, hat man sie auch nicht aufnehmen können. Und hier, als dieser einfache Gottesmann immer wieder in den Versammlungen sagte, jetzt ist das Licht da und da, über der und der Frau oder über dem und dem Mann. Hat er da getäuscht? Hat er irgendwie den Menschen was vorgemacht? Da war die Wolken- und Feuersäule, das übernatürliche Licht kam herab. Das ist die Wahrheit. Unser Herr hat sich offenbart und wir leben in den Tagen. Geht es so zu wie in Sodom und Gomorra? Alles durcheinander. Wer findet sich noch zurecht? Haben wir das begriffen? Es genügt nicht, dass wir von der Wiederkunft Jesu Christi sprechen. Wir müssen die Etappen, die dazu führen, die müssen wir gehen. Wir können nicht einfach oben ankommen und sagen, Good morning, Lord. Das geht nicht. Wir müssen da beginnen, wo Gott beginnt und fortfahren. Auch hier wird dieser Gedanke am Platze sein. Wer in diesen Tagen nicht gestattet, dass Gott ihn aus allen Traditionen und Überlieferungen und eigenen Schrifterkenntnissen herausnimmt und mit ihm einen neuen Anfang macht, der wird nie die biblische Vollendung erfahren können. Haben wir das begriffen? Amen. Haben wir das verstanden? Amen. Das war vielleicht für die Übersetzer zu schnell und auch für uns alle. Ich bin innerlich ergriffen. Es überwältigt mich. Es genügt nicht nur, dass wir sagen, wir haben eine Bekehrung erlebt, eine Wiedergeburt, eine Geistestaufe. Die Heilige Schrift sagt, alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, das sind Kinder Gottes. Amen. Das sind die wahren Kinder Gottes, die vom Geiste Gottes geleitet werden. Und der Geist Gottes leitet in alle Wahrheit. Sollten wir Freunde, Brüder und Schwestern unter uns haben, denen die göttliche Botschaft für diese Zeit neu ist, so lasst euch hiermit kundtun. Es ist das alte Wort, das Gott neu auf den Leuchter gestellt hat. Aber dieses von Gott geoffenbarte Wort gestattet keine Vermischung. Gestattet keine Vermischung. Wir sind lange genug im Durcheinander gewesen, wo Menschen Menschenwort und Gottes Wort gemischt haben. Wie ich vorhin schon sagte, wir leben nicht in den Tagen der Erkenntnis. Wir leben an dem Tage, an dem der Menschensohn sich offenbart hat. Und wir müssen in diese göttliche Offenbarung einsteigen. Es muss uns geoffenbart werden, dass er sich offenbart hat. Und erst dann können wir von Gott eingereiht, ja eingeordnet werden, um dann den Fortgang und ganz zum Schluss die Vollendung mitzuerleben. Gott schafft etwas Neues. Er macht einen ganz neuen Anfang. Er hat's mit vielen von uns schon getan und mit den übrigen wird er es noch tun. Keine Vermischung. Und ich sage euch, wo die Vermischung endet. In der Flut. Jede Vermischung endet in der Flut. Darf ich euch fragen, was damals stattfand in den Tagen Noahs? Die große Vermischung zwischen der Linie Seths als Söhne Gottes und zwischen der Linie Kains als die Menschenkinder. Ihr könnt es nachlesen in 1. Mose 6. Und es gereute Gott, den Menschen geschaffen zu haben, weil er sich, also der Mensch, sich vom Geiste Gottes nicht mehr strafen ließ, nicht mehr überführen ließ, nicht mehr ins Gewissen reden ließ. Die Vermischung war den Kindern Gottes damals lieber als das Hören auf den von Gott gesandten Propheten. Jetzt wisst ihr, wie es war in den Tagen Noahs. Wer nicht auf die göttliche Botschaft hörte, blieb in der Vermischung und ist mitsamt der Vermischung untergegangen. Ich möchte nicht untergehen. Ich möchte in die Arche gehen. Amen. Jesus Christus ist diese Arche. Amen. Und dann mag jemand sagen, das ist doch gar nicht wichtig, wenn ich nur den Herrn habe. Oh, lass mich dir diesen Weisheitszahn ziehen, auch wenn du über 90 wärst. Wenn du in Christus bist und ihn hast, dann hast du das lebendige Wort und dann bist du im Worte. Denn im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott Und das Wort war Gott. Amen. Die Dinge müssen einfach passen. Und sie passen nur dann, wenn du es Gott gestattest, dass er die Dinge so fügt, wie sie in seinen Augen gemäß seinem Worte geschehen sollten. Ich habe zu lesen begonnen, aber ihr merkt, wenn der Geist Gottes auf irgendetwas aufmerksam macht, dann muss es gesagt werden. Und hier, vor kurzem hat man oft das Wort Schularbeiten machen gehört. Damit war wohl gemeint, die Dinge alle nicht nur überfliegen, sondern gründlich nachlesen und die Sache so machen, dass sie Bestand hat. Auch im Geistlichen wollen wir bitte nicht die Dinge übergehen. Irgendwann wird's fehlen. Wer noch keinen Anfang mit Gott gemacht hat, gemäß dem, was er in seinem Worte für diesen Tag, an dem der Menschensohn sich offenbaren würde, und wir dürfen heute rückblickend sagen, offenbart hat. Wer so noch keinen biblischen Anfang mit Gott gemacht hat, der mache diesen Anfang heute mit Gott. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wer keinen wahrhaftigen Anfang mit Gott macht, mit dem wird Gott kein wahrhaftiges Ende machen können. Der Anfang ist für den Ausgang einer Sache entscheidend. Da ist kein Platz für gut gemeinte Überlieferungen. Die waren gut, fast 2000 Jahre lang. Die waren noch vor 20, 30 Jahren gut. Heute nicht mehr. Heute ruft Gott uns zu seinem Worte zurück. Und da kann man es ruhig sagen, wo ein Adler ist oder wo die Speise ist, da sammeln sich die Adler. Wir dürfen uns im Namen des Herrn versammeln, in der Gewissheit. Hier war kein Theologe, der seine Meinung zum Besten gegeben hat. Hier hat Gott vom Himmel her gewirkt. Und der Menschensohn hat sich offenbart. Wohl dem, der sich nicht an ihm ärgert. Amen. Wohl dem, der begreift, worum es ging. Ihr, die ihr vertraut seid mit dem Dienst, haben wir es nicht oft genug erlebt. Er als Mensch hätte doch keinem sagen können, du bist so und so, hast die und die Krankheit, kommst aus der und der Stadt. Aber genau das hat unser Herr als Prophet, als Menschensohn hier auf Erden getan. Amen. Nehmt doch all die Bibelstellen zur Hand. Und die Schriftgelehrten haben sich darüber gekränkt und waren böse, weil er sogar ihre Gedanken durchschaute. Nichts war vor ihm verborgen. Und er sagte, was denkt ihr Arges in euren Herzen? Ist nicht dasselbe geschehen? Dasselbe geschah. Derselbe Dienst. Menschen aus aller Welt standen vor ihm. Er kannte keinen, aber brauchte über keinen von ihnen eine Auskunft. Er stand da und der Herr offenbarte es ihm und er sagte es. Er ließ Gott durch sich wirken und durch sich reden. Aber damit alle wussten, dass es nicht von der Plattform herkommt, sondern vom Himmel her ist es ja geschehen, dass dieses Licht auch auf dem Foto festgehalten werden konnte. 86 Fotos sind damals dem Dr. James McDonald zugesandt worden. Die Leute haben aus der ganzen Umgebung geknipst, haben fotografiert. Es war eine Sensation, mitten am blauen Himmel, diese Wolke. Diese majestätische Wolke, habt ihr begriffen? In dem Tag oder an dem Tage, wenn der Menschensohn sich offenbart. Er hat sich offenbart, gelobt sei sein Name. Amen. Er ist König, Priester und Prophet. Amen. Gelobt sei er in Ewigkeit. Und weil wir in dieser Zeit leben, hat er es getan. Es geschah nicht vor 100, 200, 300, 400 Jahren. Es geschah jetzt, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Gott selber wacht über seinem Worte, um es zu erfüllen, wenn es soweit ist. Wir brauchen Gott nicht nachzuhelfen. Das Einzige, was uns ansteht, ist, dass wir dem Herrn gestatten, an uns und in uns und durch uns zu wirken. Haben wir es heute neu begriffen, worum es geht, wie weit die Zeit fortgeschritten ist? Der Menschensohn ist nicht gekommen. Wenn er kommt, das ist eine ganz andere Bibelstelle. Und ich weiß manchmal nicht, warum die Menschen die Bibelstellen verwechseln. Wenn er wiederkommt, um die Seinen zu holen, dann werden zwei auf einem Bette liegen. Einer wird genommen, einer bleibt zurück. Zwei auf einem Felde sein, einer wird genommen, einer bleibt zurück. Zwei auf einem Mühlemalm. Der Menschensohn ist nicht gekommen, gewiss nicht. Aber er hat sich offenbart, wie wir es gelesen haben. Gelobt und gepriesen sei unser Herr, dass er uns dafür die Augen geöffnet hat und dass wir es von ganzem Herzen und von ganzer Seele glauben können. Hier wird nicht nur das Wort verkündigt, hier werden die biblischen Wahrheiten, hier wird das, was mit dem Heilsratschluss Gottes zusammenhängt, auf den Leuchter gestellt, damit alle, die hereinkommen, erleuchtet werden. Ich glaube, wir dürfen mit sehr gutem Gewissen sagen, wie David es in Psalm 105 ausgerufen hat: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das Wort ist uns zu einem Licht geworden, mitten in der Finsternis. In deinem Lichte sehen wir das Licht. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Und Jesus sagte, ich bin als Licht in diese Welt gekommen. Johannes hatte schon gepredigt, dass alle durch ihn erleuchtet werden sollten. Und deshalb sagte er auch, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Zur Abendzeit sollte es Licht werden. Um die Mitternachtsstunde wurde es dunkel, traurig. Die Jungfrauen schliefen ein. Dann kam der Weckruf. Dann kam das große Erwachen. Und dann kam das Entgegengehen dem Bräutigam. Ihr Lieben, auch ich möchte abermals bezeugen, wie schon des Öfteren an dieser Stätte und anderen Orten. Ich möchte zusammen mit all meinen Brüdern so gepredigt haben, dass ich mitsamt den Zuhörern bei der Entrückung dabei bin. So dass alle, die das Wort gehört haben, die biblischen Erfahrungen gemacht hätten, Bekehrung, Wiedergeburt, Geistestaufe, was immer sein mag, bis hin zu all den anderen Verheißungen, auch die, die wir eben durchgenommen haben. Es wird sein, in den Tagen des Menschensohnes, wie es war in den Tagen Noahs, in den Tagen Sodoms. Die Menschen hörten nicht auf Gott, weil sie nicht auf die von Gott gesandten Männer hörten. Und es ist manchmal zu hören, dass die Leute sagen, meine Einstellung hängt auch von keinem Prediger ab, er sei der Größte. Ja, das mag schön klingen, aber noch steht geschrieben, wer den aufnimmt, den ich sende, der nimmt mich auf. Und wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Gott wollte seine Knechte senden, früh und spät. Nicht, dass wir sie steinigen, nicht, dass wir sie töten. O Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen. Aber du hast diejenigen, die ich zu dir sandte, getötet, gesteinigt. Und siehe, es gab ein zu spät. Sie erkannten den Tag ihrer göttlichen Heimsuchung nicht. Ich möchte in dieser Generation mit keinem der berühmtesten Evangelisten auf der ganzen Welt tauschen. Ich möchte das sein, was Gott aus mir gemacht hat. Ich möchte nur noch dankbarer werden. Und ich möchte, dass das Feuer der göttlichen Liebe noch mehr in mir und uns allen brennt. Ich habe es euch hier ja gesagt und habe es schwarz auf weiß. Der größte Evangelist in den Vereinigten Staaten bekommt genau 1 Million Dollar pro Jahr. Damit ging es uns allen schon ziemlich gut. Mehr brauchten wir eigentlich nicht. Unser Herr hatte nicht, da er sein Haupt hinlege. Wer war er? Missverstanden, abgelehnt, verkannt, verworfen. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Auch das eigene Flugzeug und alles wird an dem Tage, den der Herr gemacht hat, nichts nützen. Wohl uns, wenn wir uns damit zufrieden geben können, dass wir nicht zu den höchst Angesehenen gehören, sondern zu der kleinen, verachteten Schar, der Gottes Wort alles bedeutet und die auch an das Wort im Hebräerbrief denken, dass wir vor das Lager hinausgehen sollen, um die Schmach Christi zu tragen. Da mag mich jemand fragen, ja, wo kann man denn all diese Dinge predigen? Überall, an allen Orten. Nur muss man mit dem ABC beginnen und den Leuten die Anfangsgründe der biblischen Lehre zunächst einmal bringen, ehe man in die Schrifterfüllung gehen kann. Ich bin in Johannes 16 am 5. Vers stehen geblieben, was? Vers 4. Johannes 16, Vers 4. Aber ich habe euch dies gesagt, damit, wenn die Stunde der Erfüllung kommt, ihr daran gedenkt, dass ich es euch gesagt habe. Was denken wir über Lukas 17, Vers 30 und was davor und danach steht? Was denken wir über die einschlägigen Stellen, die sich auf unsere Tage beziehen? Wir werden dessen eingedenk, dass der Herr es verheißen hat. Wir sind dessen eingedenk, dass er über seinem Worte wachte, um es zur rechten Zeit zu erfüllen. Und ich möchte es noch einmal allen zurufen, lasst uns mit Gott den rechten Anfang machen. Wir wollen es ihm gestatten, dass er in uns gemäß seinem Worte beginnt. Seid einmal ganz ehrlich, wenn es eine Zeichnung für einen Bau gibt und die Leute würden die Zeichnung außer Acht lassen und würden bauen im Schweiße ihres Angesichts, ja, und plötzlich wird der Bau mit der Zeichnung verglichen und es stimmt überhaupt nichts. Keine Maße stimmen, nicht stimmt. Wozu all der Schweiß? Wozu all die Mühe? Wenn der Herr das Haus nicht baut, so bauen alle umsonst, die daran bauen. Bruder Russ hat das Wort aus dem Hebräerbrief gelesen. Mose war treu in dem Hause, in das Gott ihn gestellt hatte. Christus als Sohn treu in seinem eigenen Hause. Und sein Haus sind wir. So haben wir es gelesen. Ja, wo ist die Zeichnung? Wonach soll das Haus Gottes gebaut werden? 1. Timotheus 3, Vers 15. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Wir sind ein Bau von lebendigen Steinen zusammengefügt und Christus ist der Eckstein gewesen und er wird der Schlussstein sein. Er der Erste und er der Letzte. Und wir als lebendig gemachte Steine hineingefügt in diesen Bau Gottes. Wer baut die Gemeinde? Ein Mensch, eine Denomination, auch ein Prophet nicht. Auch ein Prophet nicht. Jesus sagte, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Aber er hat Mitarbeiter. Er hat Leute, die dazu beauftragt sind, nach diesem göttlichen Plan Mitarbeiter Gottes zu sein. Mehr möchten wir gar nicht sein als das. Denn so schreibt es Paulus, als Mitarbeiter Gottes ermahne ich euch. Begreifen wir es, nehmen wir es an. Es kommt darauf an, dass der richtige Anfang von Gott in uns gemacht werden konnte. Ein Anfang in Übereinstimmung mit ihm und seinem Worte. Und dann die Fortsetzung des göttlichen Wirkens in uns, bis wir als ein fest zusammengefügtes Haus Gottes, ein Bau, der nicht von Menschenhand erbaut ist, sondern wirklich eine Wohnstätte Gottes im Geist ist, so eng zusammengefügt werden, wie Glieder in einem Leibe zusammengefügt sind und zusammengehalten werden durch alles das, was verbindet. Das Wort verbindet möge uns auch allen zu Herzen gehen. Was die Glieder miteinander verbindet, kommt von Gott. Was die Glieder voneinander trennt, kommt vom Feind. Lasst uns darauf achten, die Verbindung mit Gott zu haben. Lasst uns darauf achten, nur das zu sagen, was verbindet und nicht trennt. Manchmal sind es viele und herrliche Dinge, die uns im Geiste verbinden und Kleinigkeiten, die uns trennen. Lasst uns nicht mit Kleinigkeiten großen Schaden anrichten, sondern dem Herrn glauben und vertrauen, dass er alles wohlmachen und herrlich hinausführen wird. Geliebte Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich glaube, ja, ich weiß, dass er mit uns begonnen hat. Ich glaube und weiß, dass er mit uns vollenden wird auf den Tag seiner Zukunft. Ich glaube und bin dessen gewiss, dass er es herrlich hinausführen wird und wir dann selber staunen werden, was er aus uns gemacht hat. Nicht, was du getan hast. Da bleibt kein eigener Ruhm. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und seiner wollen wir uns heute rühmen. Ihn wollen wir gemeinsam preisen, ihm die Ehre geben, denn er hat Großes an uns getan und wird noch Größeres tun, gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Halleluja. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und den Chorus singen, so wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht.
Ihr Lieben, wir haben die Verheißung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir haben die Verheißung, wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Wir haben die Verheißung, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir haben aber auch die Warnung, sie aber erkannten meine Wege nicht. Wir haben die Warnung, sie aber erkannten es nicht. Sie merkten es nicht. Wir haben die Mahnung von dem zu spät, das es geben wird bei der Wiederkunft Jesu Christi. Heute, so ihr seine Stimme höret, und ich bin überzeugt, wir haben sie gehört. Er hat zu uns gesprochen. Sein Wort ist lebendig. Und es wird nicht leer zurückkommen. Es wird ausrichten, wozu der Herr es gesandt hat. Wer den Ruf verspürt hat, der komme zum Herrn. Ob jung, ob alt. Natürlich liegen uns die Jugendlichen besonders am Herzen, dass sie nicht in die Welt hineingelockt werden, die vieles verspricht und nichts hält, sondern zum Herrn geführt werden, ihm dienen, folgen, einen rechten Anfang machen, damit auch eine richtige Vollendung geschehen kann. Ehe wir beten, bitte ich darum, dass alle Häupter geneigt, alle Augen geschlossen, alle Herzen geöffnet und wir in Andacht vor dem Herrn verharren, der zu uns gesprochen hat. Schämt euch nicht, wenn der Herr euch ruft, zu kommen. Er sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, und damit beginnt es, den ersten Schritt, die Entscheidung für den Herrn zu treffen. Ich möchte nicht lange bitten, der Herr hat gesprochen, wer kommen möchte, kann es tun. Bitte hebt kurz die Hand, damit wir euch in das Gebet mit einschließen. Ist jemand da? Dankeschön, danke, 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 danke. Gott sieht die Hände. Überall, überall. Gott sieht die Hände. Gott sieht die Herzen. Halleluja, Halleluja. Teures Herz, lieber Bruder, liebe Schwester, was immer es sein mag, dass du mit dir trägst, sage es Jesu, sage es Jesu. Er ist dein Freund in der Not. Sag es ihm, was immer dein Anliegen sein mag. Krankheit, Nöte. Wer möchte Gott heute erleben? Wer hat ein Anliegen? Oh Gott, segne uns gemeinsam. Gott, segne uns gemeinsam. Hast du Angehörige, für die du betest? Hast du, was immer sein mag? Heb deine Hände, heb dein Herz, heb deine Stimme zum lebendigen Gott, der heute gegenwärtig ist, zu erhören, zu retten, zu heilen, zu befreien, zu segnen und mit Geist und Feuer zu taufen, der heute hier ist, ein neues Werk zu beginnen, durch Blut, Wort und Geist. Halleluja, Halleluja. Empfanget, worum ihr gebeten habt, im Namen Jesu Christi von Nazareth. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preis und Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Halleluja. Es ist schon geschehen. Gott hat Großes getan. Da, wo das Wort lebendig wird und mit dem Glauben verbunden wurde, da handelt Gott auf der Stelle. Nicht erst morgen, da handelt Gott auf der Stelle. Er rettet, er heilt, er befreit, er offenbart sich. Gott handelt auf der Stelle. Halleluja, Halleluja, gelobt, gelobt, gelobt sei der Name des Herrn. Haben wir alle verstanden, dass wir in den Tagen leben, an dem Tage, vergleichbar mit Sodom und Gomorra, vergleichbar mit den Tagen Lots, haben wir begriffen, dass es die Zeit ist? Wir könnten näher darauf eingehen, was geschah in den Tagen Lots. Der Herr kam persönlich zu Abraham, bestätigte die Verheißung und die beiden Engel gingen nach Sodom Und er sprach zu Abraham, wie kann ich geheim halten, was ich zu tun vorhabe? Wer kennt die Geschichte gut? Der Herr hatte seinen Rücken zum Zelt gewandt, in dem Sarah gelacht hatte. Er sah sie gar nicht. Sie war im Zelt. Und er sprach zu Abraham, warum hat Sarah gelacht? Er offenbarte dem Abraham die Gedanken des Herzens und das, was hinter ihm geschah. Dasselbe geschah im Dienst Jesu, als er Prophet und Menschensohn war. Dasselbe geschah im Dienste Bruder Branhams in unserer Generation. Dafür sind Hunderte von Tonbändern und Tausende, Millionen von Zeugen. Wir haben euch die Wahrheit gesagt. Es stimmt. Der Menschensohn hat sich vom Himmel her offenbart. Halleluja, Halleluja. Gelobt und gepriesen sei der Herr. Halleluja, Halleluja. Preis sei Gott im Herrn. Preis sei Gott.